SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Notrappen für Schweizer Wasserkraftwerke. National- und Ständerat sagen Ja zu neuen Subventionen. Sparen trotz Milliardenplus. Diese Frage spaltet den Nationalrat. Vor dem Fest das Gedenken.
Das wird eine schlichte Zeremonie sein mit den Hinterbliebenen.
9 Arbeiter haben den Fortschritt am Gotthard-Basistunnel mit ihrem Leben bezahlt. Sie sollen nicht in Vergessenheit geraten. Und um 1, richtig Krieg ist in der Ukraine nicht, richtig Frieden erst recht nicht. Der Konflikt schwelt weiter und entzweit die Menschen.
Bei einem Ehepaar, dass die Frau pro-ukrainisch orientiert ist und ihr Partner pro-russisch. Und das ist natürlich kaum möglich, eigentlich in einer Kriegssituation solche Spannungen auszuhalten.
Das Tagesgespräch mit einer Journalistin, die von beiden Seiten der Front berichtet. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Die tiefen Strompreise in Europa bringen die Schweizer Wasserkraftwerke in Not. Deshalb sollen sie künftig Subventionen bekommen, bezahlt von den Stromkonsumentinnen und Konsumenten über den Strompreis. Darauf haben sich Stände und Nationalrat geeinigt. Ganz kleine Wasserkraftwerke gehen aus Naturschutzgründen leer aus. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Regelrechte Geldquellen sind Wasserkraftwerke noch vor ein paar Jahren gewesen. Jetzt sind die Gewinne versiegt. Der Sprecher der Ständerätlichen Energiekommission, Werner Luginbühl von der BDP, muss feststellen:
Die Preisentwicklung in den letzten 3 Jahren ist dramatisch.
Bestehende Wasserkraftwerke sollen deshalb neu Fördergelder erhalten. Nach dem Nationalrat will auch der Ständerat eine sogenannte Marktprämie für die Wasserkraft in die Energiestrategie 2050 aufnehmen. Für Strom aus Wasserkraft, der auf dem freien Markt verkauft wird, sollen die Produzenten maximal 1 Rappen pro Kilowattstunde aus dem Fördertopf kassieren, was nicht viel mehr ist als ein Tropfen in die leeren Kassen. Die Produktion von Wasserkraft kostet derzeit rund 6,5 Rappen pro Kilowattstunde. Auf dem europäischen Markt kann sie aber bloß zu rund 3 Rappen verkauft werden.
Von einer vollständigen Deckung sind wir relativ weit entfernt,
sagt deshalb Kommissionssprecher Luginbühl. Die Lage ist aber so ernst, dass die Unterstützung der bestehenden Wasserkraft im Ständerat völlig unbestritten gewesen ist. Heftig diskutiert hat die Kleine Kammer hingegen die Frage, welche neuen Wasserkraftwerke subventioniert werden sollen. Würde man auch Kleinstanlagen mit Fördergeldern unterstützen, so SP-Ständerat Roberto Zanetti, würde das einzig zeigen,
wie man mit sehr viel Geld wenig Nutzen energetisch gesprochen und ein ökologisches Desaster anstellen kann.
Denn jedes Wasserkraftwerk sei ein Eingriff in die Natur und gefährde die Fischbestände, gibt Hannes Germann von der SVP zu bedenken.
Dermaßen große Eingriffe in Gewässer vorzunehmen für derart wenig Ergebnis, meine Damen und Herren, das müssen Sie sich also schon überlegen.
Die Mehrheit des Ständerates hat es sich überlegt. Wie der Nationalrat spricht sie sich dafür aus, eine Untergrenze für die Förderung von Wasserkraft festzulegen. Damit, so Energieministerin Doris Leuthard, erhielten 50 Kleinstanlagen auf der Warteliste keine Fördergelder, die den Bau von 35'000 Photovoltaikanlagen auf Dächern von Einfamilienhäusern hätten ersetzen können.
Philipp Burkhardt. Der Nationalrat hat sich heute über die Staatsrechnung gebeugt. Nicht das Plus, sondern vor allem künftige Sparübungen gaben zu reden. Mehr dazu gleich nach weiteren Meldungen des Mittags mit Thomas Fuchs.
Der Bund benötigt im laufenden Jahr mehr Geld als geplant. Deshalb hat der Nationalrat über Nachtragskredite in der Höhe von knapp 400 Millionen Franken beraten. Der größte Teil davon entfällt auf den Asylbereich. Dies, weil sich seit dem letzten Jahr deutlich mehr Asylsuchende in der Schweiz aufhalten als ursprünglich vorgesehen. Der Nationalrat stimmte nach langer Diskussion dem geforderten Geld zu, mit 124 gegen 64 Stimmen. Gegen die Nachtragskredite stimmte nur die SVP-Fraktion. EU-Bürgerinnen und Bürger sollen ihr Geld nicht länger in der Schweiz vor den Steuerbehörden verstecken können. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat die entsprechende Vereinbarung zwischen der Schweiz und der EU gutgeheißen. Damit können die Schweiz und die EU künftig automatisch die nötigen Bankdaten austauschen. Die Zahl der laufenden Invalidenrenten ist auch letztes Jahr gesunken, um 1,6% auf noch 222.000 Bezüger, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV mitteilt. Dies zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei, die IV von einer Rentenversicherung zu einer Versicherung für die Wiedereingliederung zu machen. Der Höchststand laufender IV-Renten war 2006 erreicht worden mit knapp 260.000. Mehr als 45 Millionen Menschen sind weltweit Opfer moderner Sklaverei. Das steht in einem Bericht der australischen Menschenrechtsorganisation Walk Free. Am meisten Menschen leben laut der Schätzung in Indien unter sklavenähnlichen Bedingungen. Zur modernen Sklaverei zählen sexuelle Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsheiraten. Die Erhebung genauer Zahlen sei in allen 167 Ländern sehr schwierig. Der polnisch-französische Filmregisseur Roman Polanski soll an die USA ausgeliefert werden. Das fordert der Justizminister der rechtskonservativen polnischen Regierung. Er hat angekündigt, als oberster Ankläger des Landes werde er einen ablehnenden Entscheid eines Regionalgerichts anfechten. Die US-Behörden ermitteln gegen den Regisseur wegen des Verdachts auf Vergewaltigung einer Minderjährigen vor mehr als 30 Jahren. Polanski hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. 2009 hatte die US-Justiz ein ähnliches Auslieferungsgesuch an die Schweiz gestellt. Diese stellte Polanski während Monaten unter Hausarrest, lehnte die Auslieferung schließlich aber ab. Nach der Auftragsvergabe für 70 neue Zürcher Trams haben die beiden unterlegenen Unternehmen Siemens und Stadler Rail Rekurs eingelegt. Sie verlangen, dass das Verwaltungsgericht den Vergabeentscheid der Zürcher Verkehrsbetriebe VBZ überprüft. Die VBZ hatten den Auftrag in Höhe von über 300 Millionen Franken vor 2 Wochen an das kanadische Unternehmen Bombardier vergeben. Siemens und Stadler Rail werfen den VBZ vor, Bombardier im Verfahren bevorzugt behandelt zu haben. Das bernische Kantonsparlament lässt prüfen, ob es bei der Finanzierung von politischen Parteien mehr Transparenz braucht. Es stimmte mit 85-64 Stimmen einem abgeschwächten Vorstoß der SP zu. Konkret soll die Regierung prüfen, ob Parteien im Kanton Bern Geld und Sachspenden ab einer bestimmten Höhe offenlegen müssen. Der Vorstoß orientiert sich an einer eidgenössischen Volksinitiative, für die aktuell Unterschriften gesammelt werden. Das Wetter. Heute bleibt es wechselhaft mit sonnigen Abschnitten und einzelnen Regengüssen. Morgen scheint zuerst die Sonne, am Nachmittag ziehen neue Regenschauer auf. Die Temperaturen erreichen Werte um 18 Grad. Im Süden gibt es heute Schauer und Gewitter. Morgen gehen vor allem am Nachmittag erneut Gewitter nieder, bei etwa 20 Grad.
Die Überraschung war groß, als Finanzminister Ueli Maurer vor 3 Monaten die Staatsrechnung fürs Jahr 2015 präsentierte. 2,3 Milliarden Franken blieben übrig, viel mehr als erwartet. Heute hat der Nationalrat die satt-schwarze Staatsrechnung durchgewinkt. Doch zu reden gab das Sparen. Gaudenz Wacker.
Da schreibt der Bund unerwartet einen Milliardenüberschuss. Und der Bundesrat gleist gleichzeitig ein Stabilisierungsprogramm auf und will bei den Ausgaben auf die Bremse stehen. Wie geht das zusammen? Sehr wohl aus Sicht bürgerlicher Finanzpolitiker. Denn
das erfreuliche Ergebnis der Rechnung 2015 darf uns nicht dazu verlocken, die Zügel lockerer zu lassen,
warnt etwa Nationalrat Markus Hausermann von der SVP. Für Finanzpolitiker Roberto Schmidt von der CVP steht daher fest,
dass mit Sicherheit weitere Massnahmen notwendig werden, um den Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu behalten.
Finanzminister Ueli Maurer erklärt das Jahr 2015 zum finanzpolitischen Schwellenjahr.
Das Jahr 2015 ist also, obwohl es einen erklecklichen Überschuss hat, eigentlich ein erstes Warnsignal für die wirtschaftliche Entwicklung.
Die Aussichten trübten sich gehörig ein. Milliardendefizite drohten, wenn das Parlament jetzt nicht die Ausgaben drossle. Völlig übertrieben findet das hingegen die Linke. SP-Nationalrat Philipp Hadorn.
Ja, das sagt der Finanzminister, selbstverständlich. Seine Aufgabe ist es auch, ein bisschen schwarz zu malen. Das gehört in seinen Job, das ist nachvollziehbar.
Sparen sei daher auch jetzt nicht angezeigt.
Das Stabilisierungsprogramm ist jetzt nicht nötig und wahrscheinlich auch nicht übermorgen.
Und schließlich sei das bürgerliche Parlament auch selber schuld, wenn Defizite drohten, so Regularitz von den Grünen. Es spreche mehr Geld für die Armee, Steuerprivilegien für Bauern, plane Steuererleichterungen für Unternehmen.
Jeden Tag wird das Füllhorn neu über das Land verstreut.
Der Bund müsse vor allem dafür sorgen, dass er zu Einnahmen komme, fordert die Linke. Maßhalten bei den Ausgaben fordern die Bürgerlichen. Etwa bei der Entwicklungshilfe, so FDP-Nationalrat Albert Vitali. Allein sparen fällt immer schwerer als ausgeben. So ist selbst bei der Entwicklungshilfe nicht sicher, ob das bürgerliche Parlament auf die Bremse steht. Denn auch bei Freisinnigen gäbe es da durchaus Bedenken, räumt Vitali ein.
Die Ausgangslage wird schwierig sein. Ja, das ist so. Auch in unserer Fraktion verlaufen die Diskussionen quer durch. Aber mit einer guten Argumentation sehe ich eine Chance, dass man das verändern kann.
Doch derweil rechnet Finanzminister Ueli Maurer die aktuelle Wunschliste des Parlaments nüchtern in Franken hoch. Rentenreform, Unternehmenssteuerreform, mehr Geld für Armee und Asyl – all das koste unterm Strich gegen 10 Milliarden. Besonders der Asylbereich wachse schnell, zum Unmut etwa von SVP-Nationalrat Peter Keller.
4 von 5 Flüchtlingen werden vom Staat finanziert und damit von den schweizerischen Steuerzahlern, die hart für ihr Geld arbeiten müssen.
Mit Zusatzgeld decke man Probleme nur zu, statt sie zu lösen. Gegen die Stimmen der SVP sagt das Parlament am Schluss aber klar Ja zu Nachtragskrediten von fast 400 Millionen Franken, die größtenteils ins Asylwesen fließen. Die Staatsrechnung mit ihrem Überschuss hingegen heißen fast alle gut, in der Ahnung, dass die kommenden Jahre wohl schwieriger werden.
Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Sklaverei eigentlich verboten und doch weit verbreitet. Vor allem in Indien sind Millionen unterjocht. Dann, so sieht ein Professor der Uni St. Gallen die Ostschweiz.
Es ist tatsächlich so, dass die Ostschweizer den Hang haben, sich zu wenig zu verkaufen.
Eine Landesausstellung wäre deshalb perfekt, um das Selbstvertrauen aufzupolieren, sagen die einen. Eine Expo passt nicht zu uns, kontern die anderen. Kontroverse vom Bodensee. Und
der Täter ist gefasst.
Aufatmen in Rupperswil und was der Monat Mai sonst noch alles gebracht hat. Kurz vor eins. Kinder, Frauen, Männer, verkauft, ausgebeutet, missbraucht. Weltweit leben fast 46 Millionen Menschen als Sklaven. Sie arbeiten in Fabriken, Minen und Farmen oder werden für Sex verkauft. Davon geht die australische Menschenrechtsorganisation Walk Free Foundation aus. Sie hat heute den neuesten Bericht zur modernen Sklaverei veröffentlicht. Besonders hoch ist die Zahl versklavter Menschen in Indien. Unsere Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger hat lange in Neu-Delhi gelebt. Ich habe sie gefragt, warum sind gerade in Indien überdurchschnittlich viele Leute gezwungen, ein Leben als moderne Sklaven zu fristen?
Weil, also einerseits natürlich, weil in Indien einfach mehr als 1,2 Milliarden Menschen leben. Das heißt, es hat alles immer eine gigantische Dimension, auch die Sklaverei und die Armut. Und es ist eben vor allem, weil die Armut in Indien noch so weit verbreitet ist. Also wir sprechen von ungefähr 270 Millionen Menschen, beinahe einem Drittel der Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze leben. Und viele von ihnen sind sehr gefährdet, in sklavenähnlichen Verhältnissen zu arbeiten, zu leben.
Wie und wo tritt Sklaverei denn am häufigsten auf?
In unterschiedlichen Sektoren. Also Mädchen zum Beispiel, die als Hausangestellte arbeiten, 7 Tage die Woche rund um die Uhr für eine Familie da sein müssen. Das gilt als Sklaverei, das ist sehr verbreitet in Indien. Andere wiederum verschulden sich, zum Beispiel weil sie krank werden, nehmen dann Geld auf von einem Großgrundbesitzer und landen dann in einem Teufelskreis von Verschuldung und Abhängigkeit. Andere, die arbeiten ganz normal als Fahrer, als Gärtner, als Abfallsammler oder als Hilfskraft auf einem Bauernhof und sie haben alles eines gemeinsam, sie haben keine Versicherungen meist, keine Verträge, sie leben, sie arbeiten in diesem informellen Sektor wie die meisten Inder.
Mädchen und Frauen gelten in Indien wenig, laufen vor allem sie Gefahr, versklavt zu werden.
Ja, absolut. Also sie sind, Mädchen und Frauen sind sicher jene Personen, die am meisten gefährdet sind, in Indien versklavt zu werden. Sie haben bis heute immer noch eine schwache Rolle, weil in Indien immer noch Knaben bevorzugt werden. Knaben kümmern sich dann im Alter um die Eltern. Mädchen werden weggegeben, gelten immer noch als Bürde. Weil sie eben weggegeben werden, weil sie nicht mehr da sind für die Familien, weil die Tradition des Mitgifts immer noch stark verbreitet ist.
Indien ist eine Demokratie. Eigentlich gäbe es Gesetze gegen Sklaverei. Warum ändert sich nichts?
Das Problem in Indien ist immer die Umsetzung. Und das gilt auch für die Gesetze der Sklaverei. Es gibt hervorragende Gesetze in Indien zur Sklaverei, mit der Sklaverei bekämpft werden könnte. Aber viele dieser Gesetze, die werden nicht umgesetzt. Und das heißt zum Beispiel auch, dass die Sklaven, die Leute, die in Sklaverei arbeiten, sich überhaupt nicht mal getrauen, zur Polizei zu gehen, zur Behörde zu gehen, weil sie diese nicht als Beschützer wahrnehmen, sondern als Ausbeuter.
Gibt es denn in Indien jemanden, der sich für all diese modernen Sklaven einsetzt?
Es gibt hunderte von Nichtregierungsorganisationen in Indien, die sich für diese Menschen einsetzen, die in Sklaverei leben. Zum Beispiel Kailash Satyarthi, der Friedensnobelpreisträger. Der setzt sich mit seiner Organisation seit Ende der 80er Jahre dafür ein, Kindersklaven aus der Sklaverei zu befreien. Der hat auch Ausbildungszentren, zum Beispiel im indischen Gliedstaat Rajasthan. Und aus der Ferne, aus der Schweiz zum Beispiel, kann man natürlich einen Beitrag leisten, um solche Organisationen zu unterstützen.
Sagt Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger, die lange in Indien gelebt hat. Den Ostschweizern sagt man nach, sie seien bescheiden, zurückhaltend, sparsam, nicht gerade strotzend vor Selbstvertrauen. Nun müssen sie entscheiden, ob sie in der Bodenseeregion eine Landesausstellung ausrichten wollen. Zunächst muss das Stimmvolk der Trägerkantone St. Gallen und Thurgau über millionenschwere Kredite für die Expo 2027 befinden. Das Votum wird zum Grundsatzentscheid für oder gegen die Expo, für oder gegen einen selbstbewussten Auftritt auf der ganz großen Bühne. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Das erhabene Sentis-Massiv, die Weite des Bodensees, die Kultur der ehemaligen Textilhochburg St. Gallen. Diese Vorzüge der Ostschweiz will die Expo herausstreichen unter dem Motto «Drei Landschaften, zwei Welten, ein Abenteuer». Doch dieses Abenteuer hat seinen Preis. Auf 2 Milliarden Franken werden die Kosten geschätzt, welche sich der Bund und die Trägerkantone aufteilen. Viel Geld für eine Region mit wenig Selbstvertrauen. Anders sieht das der Präsident des überparteilichen Pro-Komitees im Kanton St. Gallen, Patrick Dürr.
Ich denke, es ist auch eine Frage, hier wirklich selbstbewusst zu sein. Wir sind eine Region, die noch nie eine Landesausstellung durchgeführt hat. Wir haben auch positive Rückmeldungen vom Bundesrat, aber auch von den eidgenössischen Politikerinnen und Politikern, die sagen, ja, es ist so, die Ostschweiz wäre dran.
Eine selbstbewusste Ostschweiz wäre tatsächlich etwas Neues, sagt Kuno Schädler. Er ist Professor an der Universität in St. Gallen und beschäftigt sich seit Jahren mit der Ostschweizer Kultur und Mentalität.
Es ist tatsächlich so, dass die Ostschweizer den Hang haben, sich zu wenig zu verkaufen. Man sieht das in vielerlei Hinsicht. Wenn mal etwas nicht auf Anhieb sofort gut läuft, dann sind wir sehr selbstkritisch, ziehen uns zurück und sagen, einmal mehr zeigt es sich, dass wir das nicht können. Wenn jetzt die Expo in die Ostschweiz kommt, ist das natürlich eine Chance, auch an dieser Mentalität etwas zu arbeiten.
Eine Landesausstellung könnte im besten Fall also einer ganzen Region mehr Selbstvertrauen geben, so Schädler weiter. Das sei gar nicht nötig. Die Ostschweizer seien eben die Ostschweizer, sagt die Co-Präsidentin des gegnerischen Expo-Komitees, Esther Friedli.
Ich glaube, es ist eine große Stärke der Ostschweizerinnen und Ostschweizer, dass sie eben bescheiden sind, dass sie sich nicht in den Vordergrund stellen. Und natürlich kann man sagen, das kann auch nachteilig sein. Aber ich glaube, die Ostschweizerinnen und Ostschweizer brauchen keine Expo, um sich zu präsentieren.
Die Plattform, welche die Expo bieten würde, wäre groß. Die Befürworter rechnen mit rund 10 Millionen Besuchern. Damit die Idee einer Landesausstellung weiter Gestalt annehmen kann, müssen alle drei Trägerkantone Geld für eine Machbarkeitsstudie sprechen.
In Appenzell-Ausserrhoden hat das Parlament seinen Kostenanteil von 800'000 Franken bereits bewilligt. In den beiden großen Kantonen Thurgau und St. Gallen entscheidet das Stimmvolk am 5. Juni. Im Thurgau wird an der Urne über einen Planungskredit von 3 Millionen Franken abgestimmt, im Kanton St. Gallen geht es um 5 Millionen. In der Bevölkerung wird die Expo kontrovers diskutiert.
Also ich finde, der Kredit, der sollte man bewilligen. Und dann noch sieht man wieder weiter und so. Und wenn das Projekt wirklich gut aussieht und wenn man das Gefühl hat, wohl, das ist eine saubere Sache und bringt uns irgendetwas und was, dann soll man weitermachen.
Also ich finde es mega spannend, aber all der Aufwand und vor allem, dass ein grosser Teil ein bisschen unnötig ist, würde ich glaube ich eher dagegen abstimmen.
Ich habe das Gefühl, dass ein gewisser Pioniergeist unserer Ostschweiz gut tut. Und man nicht immer zuerst hinterfragen muss, wenn man einen Fünfer ausgibt, kommt man fünf Liberöter rüber.
Sollte aber in einem der beiden Trägerkantone das Stimmvolk den Kredit ablehnen, dann ist die Expo in der Ostschweiz bereits Geschichte, bevor sie überhaupt begonnen hat.
Sascha Zürcher, es ist 9:09. Hier im Rendezvous machen wir einen Schwenk vom Osten Richtung Süden. Morgen gibt's Rummel, wenn der Gotthard-Basistunnel eingeweiht wird. An den Festplätzen laufen letzte Vorbereitungen. Alles muss stimmen, alles muss klappen. Abseits dieses Rummels wird heute in aller Stille ein Denkmal eingeweiht. Es ist jenen 9 Arbeitern gewidmet, die beim Bau des Basistunnels tödlich verunglückt sind. Die Arbeit tief im Berg ist lebensgefährlich, auch wenn der Tunnelbau immer sicherer wird. Trauern, gedenken, erinnern. Im Bericht von Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Die 9 Toten vom Bau des Gotthard-Basistunnels sollen nicht vergessen gehen. Das war das Ziel von Renzo Simoni, dem Vorsitzenden der Alptransit Gotthard AG.
Das wird eine schlichte Zeremonie sein mit den Hinterbliebenen, mit Vertretern der Firmen, für die sie gearbeitet haben. Wir als Bauherrschaft werden natürlich vertreten sein und dann gibt es eine religiöse Begleitung dazu.
Die Gedenkstätte befindet sich beim Nordportal des Basistunnels in Erstfeld. Zwischen den Gleisen und der Gedenktafel ruhen im goldenen Schnitt 9 Betonblöcke. Sie sind nicht namentlich zugeordnet, stehen symbolisch für die 9 tödlich Verunglückten im Gotthard-Basistunnel. Renzo Simoni über die Reaktion der Hinterbliebenen.
Es gab das ganze Spektrum eigentlich. Es war leider nicht möglich, sämtliche Adressen ausfindig zu machen. Es ist zum Teil Postretour gekommen. Einzelne Nachfahren konnten nicht mehr kontaktiert werden. Bis zu Leuten, die uns jetzt sehr überschwänglich eigentlich gedankt haben dafür und sehr gerne kommen und dabei sind.
Das Denkmal in Erstfeld ist nicht das erste, das für die Erbauer des Basistunnels errichtet worden ist. Ein Jahr nach dem Hauptdurchschlag trafen sich im Oktober 2011 Arbeiter am Gotthardpass.
Guarda con amore i tuoi fedeli che hanno preparato questa statua di Santa Barbara.
Don Elisaldi weiht die kleine Barbara-Kapelle am Gotthardpass. Olivier Böckli war damals Tunnelbauprojektleiter in Faido. Jedes Jahr sollen sich die Ehemaligen vom Tunnelbau am Denkmal am Gotthard oben treffen, wünschte sich Böckli im Jahr 2011.
Wir haben alle einen schönen Teil unseres Berufslebens zusammen verbracht. Wir haben ein sehr großes Bauwerk zusammen erstellt. Und es ist schön, wenn man sich regelmäßig wieder treffen können. Heute sind ja viele Kollegen in alle Himmelsrichtungen verstreut. Das ist das Los der Tunnelbauer. Die einen, die zieht es in Norden, in Süden, auf der ganzen Welt.
Die Idee zum Denkmal kam von Olivier Böckli, Jens Klassen und Florian Habit. Alle arbeiteten an der Baustelle Faido. Nicht am Gotthardpass, sondern in Airolo unten steht ein anderes Denkmal, das Arbeiter sich selbst geschaffen haben. Die Haare der Veteranen vom Straßentunnel sind weiß, manches Gesicht ist faltig geworden. Es ist der 15. September 2015. Auch diese ehemaligen treffen sich zum Jahrestag. Es ist jener zur Eröffnung des Gotthard-Straßentunnels. Das Denkmal steht hinter der Tunnelleitzentrale. Auch hier ist es eine heilige Barbara, die in einem kleinen Häuschen wacht. Eine Kerze brennt, Blumen sind da.
Con una delegazione di altre due persone.
Zaccaria Pescali erinnert sich, wie er mit zwei anderen die Statue in den Petersdom brachte und wie sie dort vom Papst Paul VI. Höchstpersönlich geweiht worden war. Dann befragte der Papst die Mineure vom Gotthard zu ihrer Arbeit. Denen zitterten die Knie, sie brachten kaum ein Wort hervor. Das war 1970.
Il San Gottardo, Via delle Genti. Centinaia di nostri connazionali.
Pescali liest ein Gedicht, das er geschrieben hat, über die Arbeiter am Gotthard. Gotthard Völkerstraße, der ein stilles Grab geworden ist für hunderte Italiener. Sie haben bezahlt für Europas Fortschritt. Reisende, denkt an sie, Ehre für Italiens Söhne. 199 Arbeiter verunfallten im ersten Gotthardtunnel von 1882 tödlich. Beim Bau des Straßentunnels 1980 waren es 17, im Basistunnel starben 9. Über 13 Tote pro Tunnelkilometer wurden bei Favre beklagt. Im Straßentunnel war es einer, im Basistunnel 0,08. Auch das ist eine Botschaft aus dem Basistunnel.
Alexander Krass. Die Toten des Tunnelbaus, sie sollen nicht vergessen gehen. 9 Porträts haben wir auf unserer Webseite srf.ch/doc bereitgestellt. Diesen Monat sind jene Worte gefallen, auf die die Schweiz fast ein halbes Jahr gewartet hat. Der Vierfachmord von Rupperswil ist aufgeklärt. Thomas Zuberbühler mit den Worten des Monats Mai.
Der Täter ist gefasst.
4 Worte, tausendfaches Aufatmen. Die Details danach, man hört hin, will aber weghören. So brutal, so geplant. Wer macht sowas?
Es handelt sich um einen 33-jährigen Schweizer, welcher in Rupperswil wohnhaft ist.
Der Täter, ein Nachbar, geständig, nun wird er vor Gericht gestellt. Im Mai sorgt noch eine zweite kurzfristig einberufene Medienkonferenz für Aufregung. Verteidigungsminister Guy Parmelin muss sich rechtfertigen.
Je peux aujourd'hui admettre que c'était une faute politique. On est toujours plus intelligent après.
Man sei danach immer klüger, er habe einen politischen Fehler begangen, zeigt sich Parmelin im Mai reuig. Sein Verschulden, er hat sich in einer Bundesratssitzung für ein Steuerprivileg stark gemacht, von welchem er indirekt profitieren könnte. Vetternwirtschaft im Regierungszimmer? Parmelin muss bei der Geschäftsprüfungskommission antraben, mit ihm auch Bundesrat Schneider-Ammann und Bundeskanzler Thurnheer. Das Verdikt des Kommissionspräsidenten Hans Stöckli.
Wir hatten den Eindruck in den Diskussionen, dass die drei den Vorfall doch ernst nehmen, also die Bedeutung der Ausstandspflicht erkannt haben. Und das ist ja schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Aufatmen also bei Guy Parmelin. Statt Schelte gibt's nette Worte. Vielleicht auch, weil der Verteidigungsminister im Mai noch ganz andere Probleme hat. Hacker greifen den Rüstungsbetrieb Ruag an.
Das sieht sehr, sehr professionell aus, hervorragend gemacht. Es fällt nicht auf, sehr gut programmiert, keine Programmierfehler. Also wirklich ganz gut gemacht.
So ein Lob des Sicherheitsexperten des Bundes, das gibt's nicht alle Tage. Die Täter saugen 23 GB an Daten ab, Namen, Adressen und Telefonnummern von Bundesangestellten. Aber auch hier das Verdikt, alles halb so schlimm. Während sich die Schweiz also mit kleineren und größeren Politgeschichten unterhält, schlittert unser Nachbar Österreich im Mai in eine richtige Identitätskrise. Da ist zuerst der Bundeskanzler Werner Faymann.
Dieses Land braucht einen Bundeskanzler, wo die Partei voll hinter ihm steht.
Und das war im Mai eben nicht mehr der Fall. Faymann tritt ab. Und da ist zweitens diese Wahl des Bundespräsidenten. Knapper hätte sie nicht ausgehen können mit dem besseren Ende für Alexander Van der Bellen.
Ich werde Österreich nach außen, gegenüber Europa, gegenüber der Welt bestmöglich vertreten und nach innen versuchen, das Verbindende, das Verbindliche, das Kooperative in den Vordergrund zu stellen.
Freude tönt anders. Aber sagen Sie das mal den Fußballern des FC Zürich.
Nicht ungefährlich, viel Verkehr und dann ist der Ball drin und der Treffer zählt.
Freudlos gewinnen die im Mai den Schweizer Fußballcup und tönen danach so.
Ja, es ist schwer, um sich zu freuen, aber trotzdem haben wir jetzt den Cup geholt, wo wir gesagt haben, das ist unsere Pflicht und das haben wir sicher gut gemacht.
Der silberne Kübel als Trostpreis für den Abstieg aus der obersten Spielklasse nach 26 Jahren. Wütende Fans, nörgelnde Presse, Pfiffe gibt's eigentlich nur für den Backpfeifenraucher Angelo Canepa. Er sei schuld am Abstieg, heißt es praktisch überall.
Ich übernehme die Verantwortung und trete hiermit zurück. Den Satz werden Sie von mir also sicher nie hören.
Canepa bleibt kämpferisch. Der Mai macht Schlagzeilen im Kleinen wie im Großen. Am anderen Ende der Welt kommt es zu einem historischen Besuch.
71 years ago, on a bright, cloudless morning, death fell from the sky and the world was changed.
Barack Obama besucht Hiroshima als erster amerikanischer Präsident 71 Jahre nach dem Abwurf der ersten Atombombe, damals als der Tod vom Himmel fiel. Und noch heute stockt einem der Atem.
Ja, so klingt der Mai 2016. Thomas Zuberbühler hat die Töne zusammengetragen. Es ist eins, gleich im ersten und vierten, die Ukraine, ein Land in größter Unsicherheit. Wir reden darüber im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Thomas Fuchs.
Die Schweizer Wasserkraftwerke sollen Subventionen erhalten, weil sie unter den tiefen Strompreisen leiden. Das hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat beschlossen. Für kleine Wasserkraftwerke gibt's nichts aus Naturschutzgründen. Die Zahl der laufenden Invalidenrenten ist auch letztes Jahr gesunken auf noch 222.000 Bezüger. Laut dem Bundesamt für Sozialversicherungen ist man auf dem richtigen Weg, die IV zu einer Versicherung für die Wiedereingliederung zu machen. Und nach der Auftragsvergabe für 70 neue Zürcher Trams haben die beiden unterlegenen Unternehmen Siemens und Stadler Rail Rekurs eingelegt. Die Zürcher Verkehrsbetriebe haben den Auftrag in Höhe von über 300 Millionen Franken an Bombardier vergeben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.